온다.
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 스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo allerseits. Zu Beginn des 301. Onda-Infos schließen wir ans letzte Info an und bringen eine gute Nachricht aus Bolivien. Wir bleiben auch im folgenden Beitrag in Bolivien und hören einen weiteren Teil aus unserer Serie Community Medien in Lateinamerika mit dem Titel Antennen in den Anden. Anschließend gibt es einen Buchvorschlag. Nachdem die argentinische Schriftstellerin Elsa Osorio bereits mit Mein Name ist Luz, Sackgasse mit Ausgang und Im Himmel Tango die deutschsprachige Literaturwelt bereichert hat, ist nun ihr dritter Roman in deutscher Sprache erschienen. Zu guter Letzt ist Heike Kammer zu uns ins Studio gekommen und berichtet über Konfliktbearbeitung via Puppentheater in Mexiko und anderswo. Eine unterhaltsame Sendung wünschen euch wie immer die Onda Infoteams.
Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida.
Coca-Party in Bolivien. Seit gut einer Woche stehen Coca-Blätter nicht mehr auf der Liste der verbotenen Substanzen der Vereinten Nationen. Das heißt im Klartext, dass der Coca-Anbau und das Aculicu, also das Kauen von Coca-Blättern, in Bolivien nicht mehr kriminalisiert wird. Das war natürlich ein Anlass zu Freudenkundgebungen. Tausende Menschen zogen die Backen voll mit Coca-Blättern durch die Straßen und schenkten sich gegenseitig das bedeutungsvolle Blatt. Auch dieser Mann freut sich über die Entscheidung.
Endlich hat es die Welt verstanden, dass das Coca-Blatt nicht mit Kokain gleichzusetzen ist, Brüder, so wie es in dem Abkommen der Vereinten Nationen geschrieben stand.
Seit 1961 wurde der Konsum von Coca im internationalen Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel kriminalisiert. 1973 erkannte Bolivien dieses Abkommen an und hatte von da an 25 Jahre Zeit, den Anbau von Coca zu stoppen. Doch ohne Erfolg. Denn die Pflanze ist kulturelles Erbe, wird in spirituellen Zeremonien verwendet und auch als Allheilmittel gegen eine lange Liste von Krankheiten.
Für uns bedeutet Coca kulturelles Erbe. Coca gibt uns das Leben, die Bildung, die Arbeit mit unseren Kindern und vor allem Gesundheit.
Und auch diese Frau setzt sich für das kostbare Kraut ein.
Coca ist keine Droge, es ist Medizin. Wir kauen es immer, wenn wir arbeiten. Bei allen Anstrengungen, die wir verrichten, kauen wir es.
Mitte 2011 kündigte die bolivianische Regierung das Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel auf, um ein halbes Jahr später erneut die Mitgliedschaft zu beantragen. Dieses Mal jedoch mit der Bedingung, die traditionelle Verwendung der Coca-Pflanze zu legalisieren. Die 184 unterzeichnenden Staaten hatten ein Jahr lang Zeit, sich die Wiederaufnahme zu überlegen und stimmten schließlich mit großer Mehrheit zu. Lediglich 15 Länder, darunter Deutschland, die USA und Frankreich, hielten dagegen. Erleichterung über dieses Ergebnis ist auch bei diesem Coca-Konsumenten zu spüren.
Ein großer Erfolg nach 52 Jahren der Frustration. Von heute an können wir ohne Angst das natürliche, traditionelle und uralte Coca-Blattbündel kauen.
Hojita verde de la coca, humito blanco.
Sie arbeiten nicht den ganzen Tag. Die Radios senden am Morgen und am Abend, ansonsten nicht.
Seit einigen Stunden bin ich mit meinem Begleiter Felix Gutierrez unterwegs. Am frühen Morgen hat er mich in El Alto mit einem ramponierten Toyota abgeholt. Gemeinsam haben wir uns von Ciudad Satellite auf den Weg Richtung Titicacasee gemacht. Felix ist seit Jahren in einem Netzwerk von Gemeinderadios im Departement La Paz aktiv. Ich hatte ihn gebeten, mir die Radios auf dem Land zu zeigen. Nach einigem Zögern hat er eingewilligt. Jetzt stehen wir bereits beim dritten Radio vor verschlossenen Türen. Das Problem: viele Radios Comunitarias senden nur am frühen Morgen und am Abend. Als wir an die nächste Tür klopfen, ist es aber bereits später Vormittag. Wir sind zu spät dran. Dieses Mal öffnet jemand die Tür. Es ist aber nicht Don Emilio, der Direktor des Radios, wie Felix Gutierrez vermutet, sondern ein älterer Herr. Er erklärt uns, dass gerade keine Sendezeit ist. Don Emilio unterrichtet an der Schule. Wir steigen wieder in den Wagen und rollen los. Felix Gutierrez möchte es noch einmal bei einem anderen Radio versuchen. Wir fahren nach Achacachi, einem Ort, der malerisch am Ufer des Titicacasee gelegen ist. Dort angekommen, finden wir endlich ein Radio, das zwar nicht auf Sendung ist, aber wo wir zumindest jemanden vom Radio antreffen.
Para eso estamos, bueno. Como ven, nuestra antena no tiene torre. Es un palo nomás.
Radio Altitud liegt nur ein paar Meter vom Ufer des Sees entfernt in Huatajata, einem Dorf, das zur Gemeinde Achacachi gehört. Die Antenne ragt an einem 10 Meter hohen Holzmast empor, der auf einer kleinen Lehmhütte steht. Das weiße, barackenähnliche Gebäude mit blauen Metalltüren erinnert an einen Kiosk. Neben der Tür ist eine Fensterfront. Der Innenraum ist karg eingerichtet. Im Vorraum stehen Bauelemente für eine neue Antenne. Es sind Metallstreben aus Rot und Weiß. Eduardo Mamani, der Direktor des Radios, der uns hineinführt, will sein Radio ausbauen. Auch andere Gegenstände sind hier gelagert. Durch den Lagerraum hindurch gelangt man in ein kleines Studio. Von hier aus wird gesendet.
Das Radio gehört mir, aber es ist an die Dachorganisation der ländlichen Community-Radios in Bolivien angeschlossen. Und außerdem gehören wir zum Weltverband der freien Radios, AMARC.
Seit 12 Jahren sendet Altitud. Eduardo Mamani ist der Direktor, weil er das Radio finanziert. Das kann er machen, weil er in El Alto einen Buchhandel betreibt, der genug Geld abwirft, um die Miete für die Räume zu bezahlen und das Equipment zu besorgen. Obwohl die Sendeanlage und das Studio rechtlich sein Eigentum ist, betont er, dass das Radio ein Gemeinderadio ist und erklärt, was er darunter versteht.
La radio comunitaria, nosotros creemos que no es por el hecho de que está en la comunidad y ahí va.
Nach unserer Meinung ist ein Gemeinderadio nicht jedes Radio, das sich in einer Gemeinde befindet. Voraussetzung ist für uns vielmehr, dass das Radio in der Gemeinde verankert ist. Ein Radio Comunitaria muss die Gemeinde in ihrer Entwicklung unterstützen und der Gemeinde dienen. Das ist die Philosophie des Gemeinderadios.
Zentral ist für den Radiomacher, über das Gemeindeleben zu berichten und die Menschen auf dem Land mit Informationen zu versorgen. Dazu wird täglich ein Informativo, eine Nachrichtensendung übernommen, die das Radionetzwerk Erbol produziert.
Von 5 Uhr morgens an senden wir Nachrichten. Die Produktion der Nachrichten ist für uns zu aufwendig. Dafür haben wir nicht genug Leute. Daher greifen wir auf das Nachrichtenangebot von Erbol zurück und senden das Signal.
Erbol ist heute ein Nachrichtenservice für freie Radios. In den 70er Jahren wurde Erbol als Radioschule der katholischen Kirche gegründet, um Leute auf dem Land im Radiomachen auszubilden. Daraus wurde dann ein Netzwerk von rund 150 Gemeinderadios. Hier werden Nachrichten produziert, die von den Radios per Signal übernommen und gesendet werden. Auf der anderen Seite berichten die einzelnen Radios via Mobiltelefon für Erbol über Ereignisse aus ihren Gemeinden. Während die Nachrichtensendung über Bolivien und die Welt vom Netzwerk Erbol übernommen wird, werden die lokalen Nachrichten selbst erstellt. Don Eduardo stellt mir eine junge Frau mit geflochtenem Haar in der traditionellen Pollera, einem Schürzenkleid, vor, die im Studio vor einem Rechner sitzt. Sie nennt sich Hortensia Oinapac Condori und bereitet gerade die Sendung für den Abend vor. Wir kommen ins Gespräch. Worüber sie im Radio spricht, möchte ich wissen.
Na, über die Kultur der Aymara. Dann berichte ich über Meldungen und Ankündigungen, die ich von den Leuten bekomme. Jeden Tag schicken die Leute Ankündigungen von Festen wie Ostern oder andere Nachrichten aus der Gemeinde, wie vom Frauenzentrum.
Seit 5 Jahren ist die junge Frau Moderatorin der Radiostation. Zunächst deutete nichts auf die Karriere hin. Hortensia kommt, wie viele aus der Region um den Titicacasee, aus einer Fischerfamilie. Die Eltern und ihre Geschwister haben keine besondere Schulbildung und Hortensia hatte zunächst keine Ambitionen für das Radio.
Ich verkaufte Fisch. Ich hatte keine Ahnung von der ganzen Ausrüstung. Ich wusste nicht, für was das Mikrofon da ist. Was soll ich senden, wovon sprechen? Über was informieren und von was mit den Leuten sprechen? Daher war ich zunächst zurückhaltend. Mein Cousin Juan Carlos arbeitete aber im Radio und zu ihm sagte ich aus Spaß, kann ich mal im Radio mitmachen? Zunächst winkte er ab und sagte, du kannst vielleicht Fisch verkaufen, aber beim Radio muss man die Technik bedienen können.
Puedo entrar en la radio, dije yo, hace años atrás. Entonces ellos me dijeron, tú sabes vender pescado, no sabes manejar el equipo.
Schließlich konnte Hortensia ihren Cousin überzeugen und aus dem Scherz wurde eine ernste Sache. 3 Monate schaute sie Eduardo, dem Direktor und ihrem Cousin über die Schulter und notierte sich alles akribisch in ihrem Schreibheft. Dann konnte sie es alleine. Heute ist die Moderatorin beliebt, bei den Leuten und in der ganzen Gegend bekannt.
Tengo unos programas de Aymara, de la voz de la mujer todavía, para la gente, las mujeres, como ya me han conocido en la radio.
Ich habe eine Sendung auf Aymara, die heißt Die Stimme der Frau. Man kennt mich jetzt vom Radio und so habe ich eine Verantwortung der Gemeinde gegenüber. Von der Vereinigung Bartolina Sisa, einer Frauenorganisation, wurde ich gefragt, ob ich nicht eine Führungsaufgabe übernehmen möchte. Ja, ich kann der Gemeinde helfen. Das Moderieren hat mir dabei geholfen.
Die Idee, der Gemeinde zu helfen, gehört zum zentralen Selbstverständnis von Radio Altitud. Genau das macht ein Gemeinderadio aus. Es muss mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten, ein Teil der Menschen sein. Und das stärkt die Menschen vor Ort. Das weiß auch Elisabeth Zaguero. Sie hat jahrelang bei kleinen Radiosendern mitgemacht und sich insbesondere für die Rechte der Frauen eingesetzt. Heute ist sie Botschafterin Boliviens in Deutschland.
Bueno, las radios son fundamentales, han sido fundamentales y siguen siendo fundamentales en las zonas rurales.
Die Radios haben auf dem Land in der Vergangenheit wie in der Gegenwart eine sehr wichtige Rolle gespielt. Zum einen, weil das Radio zur oralen Kultur vieler indigener Völker passt. Zum anderen aber auch, weil es dazu beigetragen hat, 2 sehr diskriminierte Gruppen in Bolivien zu stärken. Die indigene Bevölkerung und die Frauen waren lange Zeit gesellschaftlich ausgeschlossen. Heute haben beide Gruppen eine starke Stimme. Das Radio hat in den Emanzipationsprozessen dieser Bevölkerungsgruppen eine wichtige Rolle gespielt.
A que dos sectores fundamentalmente excluidos y históricamente marginados, como eran las mujeres y los pueblos indígenas, estén presentes, fortalecidos a través también del rol que cumplieron las radios comunitarias en estos procesos.
Die Beteiligung hat zu realer Macht geführt. So ist die Frauenorganisation Bartolina Sisa, in der die Moderatorin Hortensia Oinapak arbeitet, heute an der Regierung beteiligt. Auch deswegen wird in Bolivien das Radio oft mit einer Bildungsmaschine verglichen. Es ist viel mehr als ein Kommunikationsmedium, bekomme ich immer wieder zu hören. Lucio Flores von Radio Pancara, einem Sender einige Autominuten von Radio Altitud entfernt, beschreibt das Radio so.
Bueno, para mí Radio es un medio de comunicación que orienta, educa, reflexiona.
Es ist ein Medium, das Orientierung gibt, bildet und unterhält. Es ist viel mehr als ein Fernseher. Den kann man nur im Haus benutzen. Das Radio dagegen kann man mit rausnehmen, auf die Felder, in die Berge. Das Radio bringt die Musik und die Nachrichten dorthin, es begleitet den Menschen.
Musik, algunas mensajes. Entonces, esa es la diferencia. Realmente es uno que acompaña a la persona.
Buchvorstellung. Elsa Osorio, Die Capitana.
Beginnen wir mit einem Zitat. Ihr Platz auf der Welt ist hier, auf diesem Weg, der Sie an die Front bringt, in diesem Schuppen am Bahnhof von Sigüenza, in dem Ihre Kolonne Unterkunft findet. Für diese Revolution haben Sie auf ein festes Zuhause, auf Kinder verzichtet. Sie haben es sich freiwillig ausgesucht, mit Herz und Verstand einer sich opfernden Generation anzugehören. Zitat Ende. Die Rede ist hier von einer Frau aus Argentinien, Mica Echebeher, und ihrem Mann Ippolito. Beide stammen aus bürgerlichen Familien, haben sich aber in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mehr und mehr dem Kampf gegen soziale Missstände in ihrer Heimat und darüber hinaus auf der gesamten Welt verschrieben. Mica und Ippolito wurden Teil jener Generation, die sich zwischen den Kriegen für umfassende gesellschaftliche Veränderungen einsetzte. Weg von der Klassengesellschaft hin zum Sozialismus, so ihre damalige Vorstellung. Es waren junge Leute, die Deutschland 1932-33 vor den Nazis retten wollten und die sich dann Mitte der 30er Jahre schließlich in Spanien wiederfanden. Dort tobte der Bürgerkrieg. Linke Kräfte verteidigten die Republik gegen die rechtsgerichteten Militärs unter General Franco und mussten sich gleichzeitig wehren gegen die von Stalin gesteuerte Bespitzelung und Ausschaltung unabhängiger Kommunisten. Der Arm Moskaus reichte sehr weit, bis in die Wirren des Krieges auf der Iberischen Halbinsel hinein. In diesem Krieg wird Mica auf eine besondere Art und Weise gefordert. Als der Anführer einer Kolonne von Milizionären ums Leben kommt, nimmt Mica seinen Platz ein. Sie wird damit zur einzigen Frau, die im spanischen Bürgerkrieg eine militärische Einheit befehligt. Jene Einheit, die im eingangs zitierten Schuppen in der Stadt Sigüenza liegt. Mica Echebeher ist die Capitana, die Hauptfigur im gleichnamigen Buch der argentinischen Autorin Elsa Osorio. Allerdings ist Mica nicht Osorios Erfindung. Sie hat tatsächlich das entbehrungsreiche, abenteuerliche Leben einer sozialistischen Berufsrevolutionärin geführt, hat in Argentinien, Frankreich, Deutschland und Spanien für ihre Ideen gekämpft und noch lange nach den kriegerischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts in Paris gelebt. Elsa Osorio hat Mica jahrelang in journalistischer Manier nachgespürt, sich in historische Studien vertieft, ehemalige Weggefährten aufgespürt und befragt. Vor allem hat sie sich dann die Freiheit genommen, den gesammelten Fakten auch atmosphärisch stimmige Dialoge und romanartige Handlungselemente beizugeben. Im Resultat ist das Buch »Die Capitana« keine Biografie und ist es doch, genauso wenig wie es ein Roman ist und dabei gleichzeitig viel Romanhaftes beinhaltet. Vier verschiedene Erzählstimmen lässt Elsa Osorio auftreten. Zunächst einen allwissenden, auktorialen Erzähler. Dann eine junge Frau namens Emma, die als Freiwillige an Micas Seite kämpft. Mica selbst ist zu hören, besser ein Echo ihrer Stimme, quasi ein Nachhall aus ihrem Grab. Immerhin beginnt der erste Satz, den sie als Erzählerin im Roman spricht, mit den Worten »Guy schrieb nach meinem Tod«. Als letzte Stimme berichtet die Autorin Osorio von den wichtigsten Aspekten ihrer Recherche. Sie stellt die Gesprächspartner vor, die Auskunft über die Capitana geben und reflektiert die Ergebnisse der Befragungen. Der Text des Buches ist dann unterteilt in mehr als 30 Kapitel, die ausdrücklich nicht zeitlich linear angeordnet sind. So wechseln sich erzählerische Passagen mit Erinnerungsstückchen ab. Ausflüge ins Universitätsviertel von Buenos Aires der 1920er Jahre mit dramatischen Schilderungen der Berliner Straßenkämpfe kurz vor Hitlers sogenannter Machtergreifung. Gekonnt geschriebene Dialoge aus der Story einer kommunistischen Intrige mit behaupteten oder tatsächlichen Originaltönen der Mica Echebeher, etwa wenn sie über den Verlust ihres liebsten Menschen spricht, ihres Mannes Ippolito. So liefert das Buch »Die Capitana« eine vielstimmige und vielschichtige literarische Tour zurück in politisch bewegte Zeiten, in denen Halbheiten und lauwarmer Einsatz nicht gefragt waren. Und es zieht auf einnehmende Weise den Hut vor einer Frau, die sich bis in die letzte Konsequenz für ihre politische Sache eingesetzt hat. Elsa Osorios Buch »Die Capitana« wurde aus dem Spanischen übersetzt von Stefanie Gerhold und ist erschienen im Inselverlag. Es umfasst gut 330 Seiten und kostet 19,95 Euro.
Musik. Ich begrüße heute Heike Kammer im Studio. Sie ist Friedensaktivistin bei PBI, den Peace Brigades International, und auch Puppenspielerin. Hallo Heike.
Hallo.
Wie bist du dazu gekommen, Puppenspielerin zu werden?
Nee, also ich war in Chiapas im Süden Mexikos im zivilen Friedensdienst, also in dem Projekt Servicio Internacional para la Paz, internationaler Friedensdienst, über den Verein Peace Brigades International. Und wir begleiten dort Dorfgemeinschaften, die in Konflikten leben. Und die Konflikte, haben wir aber dann auch festgestellt, die werden oft so provoziert, dass die Leute sich untereinander streiten und dann können die Herrschenden weiter die Leute beherrschen. So, ne? Und da haben wir gemeinsam mit Alianza Civica, einer mexikanischen Organisation, überlegt, Puppentheater zu machen. Da gab es eine Puppenspielerin und wir haben eine Gruppe zusammen gemacht und sind dann in die Dörfer gegangen, um dann Leute, die durch diesen Konflikt dort zu Feinden gemacht wurden, einzuladen, gemeinsam sich erstmal Puppentheater anzuschauen und wenn möglich dann auch ins Gespräch zu kommen. Und mit dem Puppentheater konnten wir einfach alle Leute erreichen, Kinder, Frauen, Männer, so die ganze Dorfgemeinschaft.
Worum geht es in den Stücken und welches Ziel hattet ihr bei der Entwicklung der Stücke vor Augen?
Die Stücke, die wir dann ausgearbeitet haben, die wir entwickelt und ausgedacht haben, sind auch Stücke, die den Konflikt reflektieren. Und zum Teil Stücke, die speziell den Konflikt in solchen Gemeinden reflektieren, aber zum Teil auch Stücke, die mit Tieren, zum Beispiel mein bestes Stück ist Der Hase im Mond. Da wird eben Streit über Tierpuppen dargestellt und auch eine Konfliktlösung erarbeitet, gemeinsam mit dem Publikum, um darüber eben auch eine Reflexion und ein Gespräch über die eigenen Konflikte anzuregen.
Und wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also wie sieht das aus, wenn ihr in den Gemeinden spielt?
Also in Mexiko war es dann so, dass wir draußen gespielt haben, weil immer ein paar hundert Leute zuschauen wollten und wir normalerweise nicht so große Räume haben, ne? Und wir haben zu viert gespielt und hatten oft noch eine fünfte Person dabei für die Musik. Hinterher hatten wir dann Gespräche mit den Leuten. Und da wir in indigenen Dörfern gespielt haben, war es so, wir haben auf Spanisch gespielt und hatten dann Leute aus dem Dorf, die uns geholfen haben mit Übersetzung. Und dadurch entwickelten sich dann Gespräche. Es war normalerweise so, dass vielleicht ein paar hundert Leute kommen, um Theater zu sehen. Und eine kleine Gruppe bleibt fürs Gespräch.
Sind bei den Gesprächen Menschen von beiden Parteien da geblieben oder war das eher einseitig?
Das war sehr, sehr unterschiedlich. Also oft haben die intensiveren Gespräche dann nur mit der einen oder mit der anderen Gruppe stattgefunden. Dann war es überhaupt schon ein Fortschritt, wenn alle zusammen das Theater gesehen haben. In einem Fall gab es richtig Streitgespräch. Das war für uns sogar schwer in der Situation, weil sie wirklich sich gegenseitig beschuldigten. In anderen Fällen haben wir auch nicht mehr alles verstanden, was geredet wurde. Eigentlich vielleicht kann ich mal als ein sehr schönes Erlebnis war in einem Ort Zahalucum. Das ist ein Ort nah von Actial. Actial ist vielleicht vielen Hörern auch bekannt, das Massaker, was dort gewesen ist. Und in diesem Ort leben sowohl Überlebende von den Opfern des Massakers als auch Angehörige der Täter. Und das ist halt ein sehr gespaltener Ort. Und wir hatten aber über SIPAS schon in dem Projekt, ein interreligiöses Projekt, dadurch Kontakt zu beiden Seiten. Und über die Religion haben beide Seiten, also ein Katechet und ein Evangelist, ihre Leute eingeladen auch. Und das Gespräch wurde auch so geführt, dass von beiden Seiten die Gespräche waren, ne? Wir haben nicht mehr viel verstanden, weil es halt oft zu Ziel war. Aber der Katechet sagte mir nachher, es war sehr, sehr wichtig, dass wir da waren, weil nun die Leute in der Basis verstehen, warum Pedro und Manuel zu diesen anderen Treffen gehen. Dass also dieses Gespräch, wieder ins Gespräch miteinander zu kommen, ist nur einer von vielen Wegen, überhaupt, Respekt wieder zu verschaffen, Wege zur Versöhnung. Versöhnung können wir auch nicht schaffen, aber Wege öffnen, ne? Ich würde auch im Nachhinein sagen, das Puppentheater wird nie den Frieden ins Dorf bringen, aber es stärkt die Leute, die sich im eigenen Dorf für Frieden und Versöhnung einsetzen.
Wie war die Reaktion der Kinder auf das Puppenspiel?
Die Kinder reagieren am allerstärksten im Puppentheater. In den Gesprächen nach dem Theaterstück war es eher so, wenn wir in der Schule, wo viele Kinder waren, gespielt haben, dann haben die Kinder geredet. Aber wenn Erwachsene dabei sind und das Zielpublikum war in Chiapas mehr die Erwachsenen zu der Zeit, dann reden die Erwachsenen und die Kinder sagen nichts. Aber ich habe später noch mal eine Tour gemacht durch Mittelamerika, wo wir speziell in Schulen gespielt haben und wo die Reaktionen der Kinder sind. Und da ist meine Erfahrung, dass kleine Kinder in Deutschland und in Mexiko und in Guatemala sehr, sehr ähnlich reagieren und sehr stark auch mit den Puppen sprechen und auch die Puppen mal anschreien und mal beschimpfen und also sich wirklich einmischen. Kinder mischen sich viel mehr noch ein als die Erwachsenen in das, was geschieht. Unterschiede habe ich auch festgestellt in den Reaktionen. Das liegt viel auch am System. Dort ist alles mehr kollektiv. Und in Deutschland, wo wir etwas individuelleres Bildungssystem haben, die Kinder hier viel mehr eigene Geschichten erzählen. Das ist dort weniger.
Und so hören sich die Kids an, wenn sie Heikes Puppenspiel anschauen.
El ratón puede ser mi amigo.
Sí.
No, yo soy conejo. Yo soy más bonito que un ratón.
No.
¿Quién quiere ser amigo de Rodolfo?
Yo.
¿Y quién quiere ser amigo de Mateo?
Yo.
Du erwähntest gerade die Reaktion der Kinder in Deutschland. Wie sind die Puppen denn nach Deutschland gekommen?
Ja, als ich mal 3 Jahre lang gar nicht in Europa gewesen bin, habe ich gedacht, jetzt mache ich mal wieder eine längere Vortragsreise, um über Chiapas, über die Situation dort zu berichten. Und habe dann gedacht, jetzt bringe ich auch ein Kinderprogramm mit, weil Kinder eben besonders gerne auch auf die Puppen reagieren. Und habe mir eine kleine Bühne gebaut, Puppen mitgebracht und dann angefangen, hier auch dazu zu spielen, ne? Und das hier im Grunde in Deutschland auch weiterentwickelt. Die Erfahrung dann ist, dass es super gut passt für die Schulkinder, weil in Schulen ständig Konflikte sind. Und gerade dieses Stück Der Hase im Mond, es ist über diese Tiere, den Konflikt zu reflektieren, passt genauso im politischen Konflikt in einem mexikanischen Dorf wie auch in den persönlichen Konflikten, die Kinder hier dauernd in der Schule haben. Ich habe dann in Deutschland allerdings noch andere Stücke entwickelt, auch zu anderen Themen von Globalisierung, von Welthandel, von Landgrabbing, verschiedene Themen, die ich einfach, weil die Kinder sich fürs Thema noch gar nicht so doll interessieren, aber für die Puppen, ihnen auch solche Themen näher zu bringen.
Wie heißt dein Theater?
Der Name ist Rositas Puppenbühne und der Name ist entstanden, als ich das erste Mal in Deutschland einen Workshop gemacht habe für Leute, die auch Puppentheater mitmachen wollen. Und wir daraus auch eine kleine Gruppe gegründet haben in Hamburg. Und das erste Theaterstück, was wir gemeinsam gemacht haben, das heißt Rosita bleibt im Wald. Und das ist ein Theaterstück gegen Abschiebung. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen jetzt einen Namen für unsere Bühne und haben sie genannt Rositas Puppenbühne.
Wie sehen deine nächsten Schritte aus? Welche Pläne hast du mit Rositas Puppenbühne?
Ja, also vor 2 Jahren habe ich eine Tour gemacht, dann von Mexiko bis Nicaragua durch ganz Mittelamerika. Und dann schwerpunktmäßig Kinderprojekte besucht und bin da mit der Puppenbühne gereist. Und eigentlich hatte ich vor, jetzt wieder rüber zu gehen, um auch nochmal so eine Nacharbeit zu machen, Projekte wieder, Leute wieder zu besuchen. Aber jetzt kam mir eine Anfrage, nach Palästina zu gehen und nach Hebron. Und ich werde dort jetzt 3 Monate mit dem Yes-Theater arbeiten. Das ist eine Theatergruppe, die mit Jugendlichen Theater machen, um ja, Alternativen zu entwickeln, gewaltfreien Widerstand. Genau weiß ich es noch nicht. Das ist nur, was ich von gehört habe. Denn das ist ja auch ein sehr heftiges Konfliktgebiet, was ich noch überhaupt nicht kenne. Und die wollen gerne zu ihren bisherigen Theatermethoden auch Puppentheater lernen und haben mich eingeladen. Und das ja, finde ich sehr spannend. Und mehr darüber kann ich aber erzählen, wenn ich von dort wieder zurückkomme.
Dann erstmal vielen Dank für die interessanten Informationen und viel Erfolg in Palästina mit dem Yes-Theater.
Mhm, Dankeschön.
Danke. Wer mehr erfahren möchte oder selber bei den Peace Brigades International aktiv werden möchte, kann sich im Internet unter www.pbi-deutschland.de informieren. Wer gerne mehr über das Puppenspiel erfahren, Bilder und Filme dazu sehen möchte, besucht am besten Heikes Homepage www.heike-kammer.jimbo.com.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.